Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wir erinnern an den italienischen Designer Gaetano Pesce. Kritik an Konsum und Patriarchat waren sein Thema. In Berlin wollen sich drei queer-feministische Archive zusammenschließen. Noch suchen sie Unterstützung für ihre Genossenschaft. In Paris nimmt die Kulturolympiade Fahrt auf mit einer Ausstellung über die Verbindung von Kunst und Sport. Und wir würdigen die Schauspielerin und Regisseurin Vera Tschechowa, Großnichte des berühmten Anton Tschechow und Enkelin der Schauspielerin Olga Tschechowa.
Ich wollte niemals irgendwas mit Theater oder Film zu tun haben. Die ganze Familie hatte damit zu tun. Und natürlich als Kind ist auch Opposition angesagt. Und ich habe gesagt, never, niemals.
Es kam anders. Gestern ist Vera Tschechowa mit 83 Jahren gestorben. La Mamma heißt der wohl berühmteste Sessel des italienischen Designers Gaetano Pesce. Mich erinnert dieser Sessel an einen runden Frauenkörper, in den man sich geradezu reinlegen kann. Aber was liegt da vor dem Sessel, verbunden mit so einer Art Nabelschnur? Ein ballförmiger Fußhocker, wie aus dem Mamasessel geboren. Das ist eine der ikonischen Arbeiten von Gaetano Pesce, der jetzt mit 84 Jahren gestorben ist. Er selbst hat den Sessel übrigens ganz anders gedeutet. Das weiß Matteo Kries, der Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Mit ihm konnte ich am Abend sprechen. Im letzten Post auf Pesches Instagram-Account wird er als visionärer Schöpfer beschrieben. Herr Kries, was macht das Design von Gaetano Pesce so einzigartig und eben visionär?
Gaetano Pesce war ein großer Experimentator. Das heißt, er hat ganz früh schon mit Plastik experimentiert, als alle anderen bunte, poppige, runde Möbel gemacht haben in den späten 60ern. Da hat er eben diesen La Mamma-Sessel entworfen. Und die Kugel, die an diesem Sessel hing, sollte die angekettete Frau versinnbildlichen. Das heißt, sein Design war immer etwas kritischer, eckiger, auch ein bisschen dunkler als das seiner Zeitgenossen. Und in dieser Art hat er dann weitergearbeitet in den 70er, 80er Jahren bis heute. Er war jemand, der wirklich dem Design, gerade dem Möbeldesign, ganz wichtige Impulse gegeben hat.
Den La Mamma-Sessel, den hatte er dann 2019 für die Mailänder Designwoche in überdimensionaler Größe als ja, eine Art Skulptur vor dem Mailänder Dom platziert. Der fleischfarbene Möbelkörper wurde da von unzähligen Pfeilen durchbohrt. Er wollte damit Kritik am Patriarchat üben, aber er hat ja auch selbst dafür Kritik geerntet von Feministinnen. Wurde er missverstanden?
Ja, ich glaube, wie viele Kunstwerke oder Designobjekte ist auch dieser La Mamma-Sessel ambivalent. Das heißt, einerseits wollte der Designer damit eine Kritik an überkommenen Rollenverhältnissen ausdrücken, aber er tut das in einer Sprache mit diesem voluminösen, opulenten, roten, etwas klischeehaften Körper. Das kann man natürlich kritisieren. Das war eine Geste, die ist 1968 gemacht worden. Da hatte man sicher auch noch eine andere Sprache im Design bevorzugt. Ich würde sagen, es ist ein zeitloses Statement. Ganz unabhängig, wie man jetzt das aus feministischer Perspektive bewertet, ist es einfach ein sehr wichtiger Möbelentwurf aus der Designgeschichte.
Seine Möbel waren selten einfach nur aus Holz und Stahl. Plastik haben Sie als Material genannt. Was für Materialien hat er noch genommen, um zu experimentieren?
Er hat viel mit Filz gearbeitet. Das ist auch so ein Material, was im Design oft unterschätzt wird. Das hat ihn interessiert, weil es einerseits weich ist, andererseits auch eine gewisse Stabilität hat. Damit hat er einen Sessel gemacht, in dem man sich sozusagen, wo man sich in die Filzmatte quasi einhüllen kann. Aber ich denke, sein Hauptmaterial war wirklich Kunststoff. Damit hat er nicht so wie die anderen Pop-Designer gearbeitet, also nicht die industriellen Massenmöbel gemacht, sondern er hat fast wie ein Alchemist oder ein Bildhauer mit Plastik gearbeitet. Das heißt, er hat es wirklich modelliert, er hat es mit Farbe getränkt, hat die Farbe verlaufen lassen. Also er war fast wie ein Maler, in dem er mit Plastik umgegangen ist.
Mhm. Und mit Farben hat er auch experimentiert, ne?
Sein Design hat immer so etwas ja, Roughes und auch etwas Schmutziges. Also er hat dann Farbe oft aufgetragen, so als sei ein Objekt mit Farbe quasi verschmiert worden. Aber das war beabsichtigt. Das heißt, er wollte eigentlich sich stemmen gegen den Hang des Designs, alles gleich zu machen. Also was sein Feindbild sozusagen war, das industrielle, anonyme Massenobjekt, wo jedes gleich aus der Maschine kommt. Pesches Objekte waren Unikate mit ihren Ecken und Kanten und auch Spuren des Gebrauchs, die sich darin einschrieben.
Mhm. 1939 geboren im italienischen La Spezia. Er hat Architektur studiert an der Universität Venedig. Sie sagen, dass gerade dieses Industriekritische, diese Radical Design Bewegung, der er sich dann angeschlossen hat, das heißt, er war auf ganz verschiedenen Ebenen ein politischer Künstler.
Ja, er war politisch in dem Sinne, dass er gesagt hat, Designer müssen eigentlich nicht nur Dienstleister sein, die für große Industrieunternehmen Massenprodukte entwickeln, sondern Designer sind auch Kritiker der Gesellschaft und Kritiker ihrer Zeit und auch der Konsumkultur. Diese Rolle des Designs hat Gaetano Pesce eigentlich mit erfunden. Er war auch innerhalb der Gruppe der Radical Designer wahrscheinlich einer der radikalsten und konsumkritischsten. Und das war er Ende der 60er Jahre schon. Das hat er dann vor allem in den 70er, 80er Jahren wirklich weiter durchgezogen, diese Haltung, und hat es dann aber auch geschafft, aus dieser Haltung trotzdem bahnbrechende Objekte auch zu entwickeln. Also er ist nicht nur in der Theorie stehen geblieben, sondern hat immer auch wirklich gestaltet und sehr viel produziert.
Viele dieser Entwürfe werden bis heute von führenden, auch sehr exklusiven Möbelherstellern wieder aufgelegt. Sie sprechen jetzt an, dass er diese Massenproduktion kritisiert hat. Er hat auch individuelle Einzelstücke designt. Da könnte man ja sagen, ja, konsumkritisch, aber irgendwie auch elitär.
Ja, also es waren nicht unbedingt Galerieobjekte in dem Sinne, wie man sie heute kennt. Das ist also kleinen Serien waren, um sie sehr teuer zu verkaufen. Ich würde eher sagen, es waren Design-Experimente, die er auch oft selbst vertrieben hat. Und natürlich, das war jetzt kein Design für den Massengebrauch und auch preislich war es natürlich teurer als normale Industriemöbel. Aber als exklusiven Designer würde ich ihn jetzt auch nicht bezeichnen. Dafür war sein Design, wie gesagt, zu rough und ja, zu experimentell und auch seiner Zeit voraus.
Was haben Sie von Gaetano Pesce in Ihrer Sammlung im Vitra Design Museum?
Oh, wir haben wirklich viele Objekte von ihm in der Sammlung. Ich würde sagen, wahrscheinlich um die 20 Objekte. Eines meiner Lieblingsobjekte ist der sogenannte Golgatha Chair von Pesce, Anfang der 70er Jahre entworfen. Als alle anderen Designer eben bunte, runde, schöne Möbel gemacht haben aus Plastik, hat er ein Stück Leinentuch genommen, hat es in Kunstharz getränkt und hat es dann an einer Leine zum Trocknen aufgehängt, sodass der Stuhl quasi in seine endgültige Form getrocknet ist. Und das finde ich so faszinierend, wie jemand so früh, als Kunststoff gerade für den Möbelbau entdeckt wurde, schon so frei, fast bildhauerisch mit diesem neuen Material umgegangen ist. Und dieser Stuhl ist Teil einer Serie, wie der Name Golgatha schon sagt, die sich mit der christlichen Leidensgeschichte beschäftigt. Das heißt, wir sehen hier auch, dass Pesce immer an dem mythologischen Hintergrund von Design und von Alltagskultur interessiert war.
Er hat dann ein Studio in New York eröffnet, dort viele Jahre, Jahrzehnte gearbeitet, auch gelehrt an der Universität Architektur in Straßburg und New York, 3 Jahrzehnte lang. Und er hat auch einige Bauten als Architekt realisieren können. Was zeichnet die aus?
Ja, Pesce war eigentlich als Architekt ausgebildet und trotzdem hat er eigentlich mehr Alltagsobjekte als Bauten gemacht. Diese Bauten sind ähnlich wie seine Möbel experimentell, haben ungewöhnliche Texturen und Oberflächen. Das heißt, diese gleiche Taktilität, die auch seinen Objekten innewohnt, die zeichnen auch die Oberflächen seiner Gebäude aus.
Matteo Kries, Direktor des Vitra Design Museums, erinnerte an den italienischen Designer und Architekten Gaetano Pesce. Herr Kries, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Und ergänzen möchte ich, vom 15. bis 23. April werden im Rahmen des Salone del Mobile in Mailand Pesces letzte 30 Arbeiten gezeigt. Nice to see you ist das Motto der Ausstellung. Wir zeigen, dass Design nicht tot ist, hat Pesce noch vor kurzem gesagt. Jetzt ist er mit 84 Jahren kurz vor der Eröffnung dieser Schau gestorben. In Berlin soll ein gemeinsames Archivzentrum für lesbisch, queere, feministische und sexualwissenschaftliche Geschichte entstehen. Dafür schließen sich drei etablierte Einrichtungen zusammen. Das feministische Archiv FF Bits, die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und das Spinnboden-Lesben-Archiv. Notwendig ist das vor allem aufgrund der steigenden Mietpreise. Die drei Archive mussten sich bereits räumlich verkleinern, platzen deshalb aus allen Nähten. Auf dem Gelände der ehemaligen Kindelbrauerei in Berlin-Neukölln könnten sie sich nun gemeinsam mit anderen als Genossenschaft neu aufstellen. Im Studio ist Lisa Schug vom feministischen Archiv FF Bits. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Wie unterscheiden sich die Sammlungsschwerpunkte dieser drei Archive?
Also wir beim FF Bits sind ja ein feministisches Archiv. Der Spinnboden, ein Lesbenarchiv, und da gibt es natürlich viele Überschneidungen, weil Frauen- und Lesbenbewegung, das hat sich noch nie wirklich trennen lassen. Lesbische, bisexuelle Frauen waren immer Teil der Frauenbewegung. Aber es ist schon so, wir haben eben den Schwerpunkt auf Frauenbewegung, auf feministischer Bewegung, alles, was daraus hervorgegangen ist. Und der Spinnboden eben auf der lesbisch-queeren Geschichte. Und die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft ist ja wiederum ganz interessant. Die ist ja selbst aus der Schwulen- und Lesbenbewegung entstanden, also der Verein. Im Übrigen genau der Spinnboden auch aus der Lesbenbewegung heraus, wie aus der feministischen Bewegung heraus. Und dort wird eben im Schwerpunkt gesammelt zum Historischen Institut für Sexualwissenschaften von Magnus Hirschfeld, das es ab den 20ern in Berlin gab. Ein privates Institut, was eben damals auch eine Forschungs-, aber auch eine Anlaufstelle, heute würde man sagen, für queere Menschen war. Und da lief eben der Schwerpunkt auf diesem Institut und auf dem Wirken von Magnus Hirschfeld. Mhm. Also es gibt die Überschneidungen, aber schon auch klare inhaltliche Abgrenzungen.
Und geht die Arbeit der anderen beiden Archive historisch noch weiter zurück, vor die 20er Jahre?
Also der Spinnboden sammelt ab 1900 tatsächlich. Und in der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft eben genau zum ganzen Wirken von Magnus Hirschfeld mit dem Schwerpunkt auf dem Institut, das 1919 gegründet wurde, aber dementsprechend natürlich auch davor. Und das Institut ist ja dann 1933 von den Nationalsozialisten zerstört worden. Genau, und da liegt eben der Schwerpunkt auch darauf, zu schauen, was ist noch übrig und die Spuren zusammenzuführen.
Da, wo sich die Recherche dieser drei Archive überschneidet, kann man sich dann künftig möglicherweise aus allen Richtungen Material besorgen und in einem gemeinsamen Lesesaal sichten. Diese Archive waren ja mal kleine Westberliner Pflanzen. Die sind über die Jahrzehnte enorm gewachsen. Spinnboden zum Beispiel ist heute das zweitgrößte Lesbenarchiv der Welt nach den Lesbian Her Story Archives in New York. Wer nutzt diese Archive?
Oh, das ist eine ganz interessante Frage. Also sehr viele Forschende. Und das geht wirklich von der Hausarbeit bis zur Promotion im Prinzip. Teilweise auch SchülerInnen, die ihren mittleren Bildungsabschluss machen und zu uns zu Themen recherchieren kommen. Das ist auch sehr schön. Aber auch viel tatsächlich Presse, KuratorInnen für Ausstellungen. Das hat auch viel zugenommen. Und manchmal auch die eine oder andere AktivistIn. Also sowohl Aktuelle, die mal gucken wollen, mit welchen Methoden haben die damals gearbeitet? Welche Aktionsformen sind benutzt worden? Als auch Aktivistinnen von damals, die so ihrer eigenen Geschichte nachspüren wollen. Und das ist natürlich beides sehr schön. Mhm. Aber wir sehen natürlich auch, es gibt ein großes Interesse an feministischen Themen. Und bei uns ist in den letzten 10 Jahren hat sich die Nutzungszahl tatsächlich verdoppelt. Also das ist schon ein richtiger Run auf die Archive, könnte man sagen.
Und haben Sie das Material auch digitalisiert?
Teilweise. Also das sind ja wahnsinnige Mengen. Und wir müssen uns natürlich immer ein bisschen daran halten, wofür gibt es eigentlich Geld, ne? Also welche Förderprogramme werden irgendwie ausgelotet? Wir haben bei den Frauen-Lesben-Archive die tolle Möglichkeit, über das digitale Deutsche Frauenarchiv zu digitalisieren und auch zu erschließen. Aber man muss sich immer ein bisschen danach richten. Das ist ein bisschen schade. Was kann denn öffentlich zugänglich gemacht werden? Und das ist ja bei den Materialien, die wir haben, Protokolle, private Nachlässe, wo es wirklich auch viel um manchmal auch ganz schön saftige Diskussionen ging und die Menschen sind noch am Leben. Das kann natürlich nicht online gestellt werden und da sind wir natürlich auch eingeschränkt in dem, was wir digitalisieren und online stellen können.
Das sind ja sogenannte Archive von unten. Also die Bewegungen engagieren sich dafür, Geschichte und Geschichten zu bewahren, die in anderen Archiven gar nicht vorkommen. Gab es denn auch die Überlegung, sich woanders zu integrieren oder passt dieses jetzt favorisierte Modell einfach auch besser zu den jeweiligen selbstbestimmten Traditionen?
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, weil wir es hier ja mit Gruppen zu tun haben, die einfach gerade unsere Zeitzeugen ein gewisses Misstrauen gegenüber staatlichen Einrichtungen haben, also die ihren Nachlass vielleicht auch nicht unbedingt in, sagen wir mal, ein Landesarchiv geben würden, weil sie Erfahrungen gemacht haben mit Kriminalisierung und der Diskriminierung. Und deswegen denke ich, das ist ganz wichtig. Denn wir haben natürlich auch andere Netzwerke, wir haben andere Kontakte und man muss sich ja auch überlegen, die staatlichen Einrichtungen haben in erster Linie die Aufgabe, auch das staatliche Handeln, die Behörden, die Ämter zu dokumentieren. Und es wird mittlerweile auch gesammelt zu Zivilgesellschaft, aber das ist sozusagen was, was noch obendrauf gemacht wird und das ist nicht der eigentliche Fokus. Und wir können natürlich den Fokus auf die Bewegung legen.
Um Genossenschaftsmitglied zu werden, brauchen alle Beteiligten eine ganze Menge Eigenkapital, insgesamt an die 300.000 Euro. Und deshalb gibt es jetzt einen Spendenaufruf unter dem Motto, die Kämpfe von damals sind der Auftrag von heute. Wie verstehen Sie diesen Satz?
Ich denke, das ist ganz interessant. Es gibt also verschiedene Ebenen. Einmal gibt es diese Ebene, wenn man im Archiv arbeitet, zu sehen, viele der Kämpfe, die angefangen worden sind, die sind noch lange nicht zu Ende gekämpft. Also wenn wir beim feministischen Thema bleiben, schauen wir uns häusliche Gewalt an, schauen wir uns Missbrauch an, um jetzt so zwei drastische Beispiele zu nennen, aber auch viele andere Punkte, Frauen in Kultur und Politik und so weiter und so fort. Also die Kämpfe sind nicht fertig gekämpft und in dem Sinne ist es unser Auftrag, nochmal zu schauen, was war eigentlich schon da. Aber ich denke auch in Zeiten von einem gesellschaftlichen Rechtsruck zu schauen, was ist denn eigentlich schon erreicht worden? Ich denke, was Frauen, was queere Menschen in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, da müssen wir wirklich sehr aufmerksam bleiben, dass uns das nicht wieder genommen wird. Und ich denke, auch so ist das zu verstehen. Die Archive sind der Auftrag, darauf aufzupassen.
Dass sie Verantwortung dafür übernehmen, dass hier sehr viel Spezialwissen auch erhalten und weitergegeben wird. Lisa Schuk vom feministischen Archiv FFBITS gemeinsam mit zwei anderen Bewegungsarchiven soll die Arbeit künftig in Form einer Genossenschaft weitergehen auf dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei in Berlin-Neukölln. Danke für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Fazit.
Frankreich bereitet sich auch kulturell auf die Olympischen Spiele im Sommer vor mit der Olympiade Culturelle. Schon seit Monaten gibt's landesweit kleinere Veranstaltungen, die irgendwas mit Sport zu tun haben. Aber jetzt, drei Monate vor der Eröffnung der Sommerspiele, bekommen auch größere Events eine Plattform. Das Musée Marmottan Monet im teuren Westen von Paris zeigt seit heute die Ausstellung Enjeu, les artistes et le sport. Die Künstler und der Sport zwischen 1870 und 1930. Eberhard Spreng über die Wechselbeziehung von Malerei und Sport, die in diesen Jahrzehnten eine große gesellschaftliche Bedeutung hatte.
Ein Gemälde mit einer Gruppe von etwa 30 bunt gekleideten Reitern erwartet die Betrachterinnen und Betrachter im ersten Raum. Sie sind für den Start zu einem traditionellen Rennen in offenem Gelände aufgereiht. Es ist kein Zufall, dass dies ein englisches Rennen ist. Kurator Bertrand Tillet erklärt die Einflüsse Englands auf Frankreichs erwachendes Interesse für Sportereignisse.
Seit den 1830er Jahren entwickelte sich in Frankreich eine große England-Mode. Frankreich liebte alles, was aus England kam. Der moderne Sport ist ein Beispiel dafür. Nach Frankreich kommen damit Sportarten, die britische Eliten praktizierten. Ihr Leitbild ist der sportliche Gentleman.
Ebenfalls im ersten Raum hängt ein weiteres Motiv aus dem Pferdesport, das Edgar Degas als farbintensives Gruppenbild vor nur angedeutetem Hintergrund mit rauchenden Industrieschloten inszeniert. Das seit der Antike fast erloschene Interesse am sportlichen Wettkampf entsteht in der entwickelten industriellen Revolution neu und gipfelt in den um die Jahrhundertwende neu aufgelegten Olympischen Spielen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind es allerdings nicht die heute populärsten Sportarten, Leichtathletik zumal, für die sich ein wachsendes französisches Publikum interessierte.
In diesem anglophilen Trend war Pferdesport angesagt, Segelsport und Rudern, Golf und Tennis. Alles Disziplinen, die zunächst nur gehobene Schichten praktizierten. Aber dann demokratisierten sie sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts und wurden zu einer universellen Kultur.
Emblematisch für die Ausstellung und auf Katalog und Plakat abgedruckt ist die Darstellung einer Ruderregatta des Ferdinand Gueldry von 1883. Eine große, begeisterte Menschenmenge feiert den Zieleinlauf auf einer Seinebrücke mit schwenkenden Hüten. Gueldry war selbst auch Ruderer. Die Ausstellung betont die Begeisterung der Impressionisten für Sportmotive und ihren Spaß an eigenen sportlichen Aktivitäten. Paul Signac ist dafür ein prominentes Beispiel, ebenso wie der wohlhabende Sammler, Impressionistenförderer und Maler Gustave Caillebotte.
Er war Maler und selbst auch Sportler. Er hatte eine ausgeprägte Segelleidenschaft und besaß etwa 30 unterschiedliche Boote. Einige hatte er selbst konstruiert. Wenn er dann den heimischen Järfluss malt oder die Taucher und Segler, dann malt er zugleich sein soziales Milieu, das des wohlhabenden Bürgertums.
Auffällig gehängt hat das Team im Musée Marmottan-Monet ein großformatiges Werk des Gustave Courbet. Es zeigt eine selig dreinblickende Frau auf einer heute nicht mehr gebräuchlichen Surfbrettkonstruktion. Sie ist eine der wenigen weiblichen Sportdarstellungen aus der Zeit von 1870 bis 1930. In dieser Zeit gründete Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Moderne, traute Frauen aber bestenfalls zu, Männern Lorbeerkränze aufzusetzen. Marmottan-Museumsdirektor Eric Desmazières.
Wir haben ihm das Wiederaufkommen der Olympischen Spiele zu verdanken. Aber er dachte, dass Frauen nur zum Zuschauen taugen. Die mussten also selbst dafür kämpfen, dass sie im Sportkontext sichtbar werden. Vor allem die Tennisspielerin Suzanne Lenglen ist hier zu nennen. Immerhin waren dann bei den 1924er Spielen in Paris Frauen zu erleben, zum Beispiel beim Fechten, das wie der Tennis eine der ersten femininen Sportarten war.
Zu Beginn der Schau sehen wir nicht nur die wenigen sporttreibenden Frauen in ungeeigneten Gewändern. Im letzten Raum ist dieser Sportkörper fast nackt und Motiv für fotografische Bewegungsstudien. Auch das Militär will nun wissen, was für die perfekte Performance wichtig ist.
Die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 traumatisierte die französische Gesellschaft, rief Revanchegefühle hervor und alarmierte die Armee. Die forcierte nun die sportliche Ausbildung. Viele Champions, vor allem im Pferdesport, waren Militärs. Der Mann, der für eine Herakles-Plastik von Antoine Brodel Modell stand, war ein sporttreibender Offizier.
Ungefähr mit der Zeit der Olympischen Spiele von 1924 in Paris, an die Frankreich jetzt 100 Jahre später anknüpfen will, endet das Zeitfenster der Enjeu-Ausstellung. So kann sie die ideologische Vereinnahmung des Sportlerkörpers im faschistischen Massenspektakel ignorieren. Ja, sie lässt davon nicht einmal eine Vorahnung zu. Aber sie zeichnet mit ihren 160 Werken reichhaltig den Weg vom aristokratischen Bewegungsspiel zum massenbewegenden Sportevent nach.
Enjeu, Les Artistes et le Sport, 1870 bis 1930, als Vorspiel und Begleitung zu den Olympischen Sommerspielen in Paris, ist diese Ausstellung ab jetzt zu sehen im Musée Marmottan-Monet bis zum 1. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
Vor gut 6 Wochen hat Kulturstaatsministerin Roth ihr Konzept Erinnerungskultur vorgestellt. Es ist in 5 Punkte unterteilt: Nationalsozialismus, deutsche Teilung und Einheit, Kolonialismus, Erinnerung in der Einwanderungsgesellschaft und Kultur der Demokratie. Damit sind aus den ursprünglich 2 Schwerpunkten NS-Zeit und SED-Diktatur 5 geworden. Verbände und Arbeitsgemeinschaften von Gedenkstätten sowohl zum Nationalsozialismus als auch zur SED-Diktatur üben heftige Kritik an dem Konzept. Im Deutschlandfunk analysierte Claudia van Laak aus dem Landesstudio Berlin die Einwände.
Da heißt es, dem Konzept fehlt einfach die Logik. Sprich, bei den Themen NS-Verbrechen, SED-Diktatur, Kolonialismus, da geht es ja um staatlich verübte Massenverbrechen. Und da habe eben die Bundesrepublik eine besondere Verantwortung. Allerdings die anderen beiden Themen, Demokratiegeschichte, Erinnerung in der Migrationsgesellschaft, da steht so ein bisschen quer dazu. Es würde führen zu einer fundamentalen Schwächung der Erinnerungskultur. Es ist sogar von Geschichtsrevisionismus die Rede.
Die Experten empfehlen, das Konzept nicht weiter zu verfolgen. Markus Hinterhäuser bleibt Intendant der Salzburger Festspiele. Wie die Festspiele am Abend mitteilten, wurde sein Vertrag bis 2031 verlängert. Beide Seiten haben die Möglichkeit, ihn zum Herbst 2029 aufzulösen. Hinterhäuser, der in Wien und Salzburg Klavier studiert hat, ist seit 2016 künstlerischer Leiter des weltweit renommierten Festivals. Insgesamt hatten sich 7 Männer und eine Frau um die Aufgabe beworben. Die Kritik an der Finanzierung von Fassadenteilen am Berliner Humboldt-Forum durch anonyme Spenden reißt nicht ab. Aus der Kulturwissenschaft kommt die Forderung nach einer unabhängigen Kommission, ähnlich wie bei der Aufarbeitung der Antisemitismusvorwürfe auf der Kunstschau Documenta. Diese müsse überprüfen, ob unter den Spendern Personen etwa mit rechtsextremer, antidemokratischer oder antisemitischer Haltung seien, heißt es. Entsprechende Beträge oder anonyme Spenden, deren Herkunft nicht ermittelt werden könne, sollten an gemeinnützige, antirassistische Initiativen gehen. In Frankreichs Hauptstadt müssen Opernfans bald eine Zeit der Entbehrung in Kauf nehmen. Wegen umfassender Umbau- und Modernisierungsarbeiten werden die beiden Häuser der Pariser Oper voraussichtlich zwischen 2027 und 2030 schließen. Die Opera Garnier mit rund 1.900 Plätzen, deren Fassade derzeit für rund 7 Millionen Euro renoviert wird, soll voraussichtlich zur Saison 2027/28 zumachen, die Opera Bastille mit etwa 2.700 Plätzen zur Saison 2029/30. Bis dahin könnten aber alternative Aufführungsräume gefunden werden, hieß es. Die Pariser Oper wird seit 2020 vom deutschen Intendanten Alexander Neff geleitet.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die Schauspielerin und Regisseurin Vera Tschechowa war die Urgroßnichte von Anton Tschechow. Ihre Mutter und auch Großmutter Olga waren Schauspielerinnen. Klingt also nach genetischer Disposition, dass auch sie Künstlerin wurde. Abgehoben ist sie aber nicht.
Ich wurde wahnsinnig streng erzogen durch Olga. Ich hatte auch gar keine Zeit, irgendwelche Faxen oder mir irgendwas einzubilden. Ich habe mich immer gewundert in meinem Leben, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen oft gesehen habe, die dann durchgedreht sind, weil sie eine Karriere gemacht haben. Ich bin immer wieder zack auf die Füße gestellt worden von meiner Familie.
Vera Tschechowa hat Theater gespielt, für Film und Fernsehen gedreht und wechselte in den 90er Jahren auf den Regiestuhl, also hinter die Kamera. Wie heute bekannt wurde, ist sie gestern nach kurzer schwerer Krankheit mit 83 Jahren gestorben. Wir wollen an sie erinnern mit dem Filmkritiker Peter Klaus. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Als Elvis Presley zum Militärdienst nach Deutschland kam, ist Vera Tschechowa mit ihm ausgegangen. Die Klatschpresse hat sie vergöttert, schreibt die FAZ im Nachruf, aber sie selbst wollte wohl gar keine Diva sein. Mit 17 hat Tschechowa ihren ersten Film gedreht, 1957 war das. Und dann wurde es eine ganz große Karriere?
Die ganz große Karriere wurde es nicht. Sie hat trotz Bundesfilmpreis nie den Status erreicht, der ihr zugestanden hätte. Und das liegt meines Erachtens daran, dass sie viel zu klug war. Sie hat es sich nämlich ziemlich schnell geleistet, zu viele dusselige Rollen abzulehnen. Ein Film wie etwa Freddy unter fremden Sternen blieb die Ausnahme. Da gab es noch einen Krimi, der hieß Das Mädchen mit den Katzenaugen. Grüne Augen hatte sie und sie sollte auf so ein Image à la femme fatale in Jung festgelegt werden. Das wollte sie auf Dauer nicht mitmachen. Damit war sie unbequem und wurde von mancher und manchem, die im Filmgeschäft was zu sagen hatten, beiseite geschoben.
Aber sie hat sich trotzdem einen Namen gemacht. Was hat ihr Spiel ausgezeichnet?
Also da müssen wir noch wieder bei ihrer dann klugen Auswahl bleiben. Sie hat, dafür gab es den Bundesfilmpreis in der Heinrich-Böll-Verfilmung, Das Brot der frühen Jahre 1962 brilliert. Sie hat 1965 wieder eine auch politisch bewusste Wahl im Anti-Atombomben-Drama nach Max Frisch mit dem Titel Die chinesische Mauer mitgespielt. Und sie hat von Anfang an die Bemühungen des neuen deutschen Films unterstützt. Sie war ja in allen Bereichen des Lebens neugierig, vor allem natürlich auch in der Kunst. Sie hatte sich am Theater das Rüstzeug geholt, das Handwerk, und je älter sie wurde, umso genauer hat sie ausgewählt. Eine grandiose Leistung dann 1981, die Stripperin Hilke in Desperado City. Das war das Regiedebüt ihres langjährigen Gatten, des Schauspielers Vadim Glofner. Und da können wir ihren Stil sehr genau erkennen in diesem Film. Keine Äußerlichkeiten, keine Effekthascherei, keine Sentimentalität. Sie hat als Schauspielerin in das Innere der Figuren geblickt. Und sie hat bei uns, dem Publikum, in ihren besten Rollen die Illusion erzeugt, dass wir auf diese Reise ins Innere mitgehen können. Da kriege ich, wenn ich nur dran denke, an diesen Film Desperado City eine Gänsehaut.
Ja, sie hat ja dann auch eine Produktionsfirma gegründet mit Glofner zusammen, um eben Anspruchsvolles realisieren zu können. Sind da wichtige Filme entstanden?
Tolle Filme, nach wie vor sehenswert, oft Dokumentationen über Künstlerinnen und Künstler, auch politisch wichtige Persönlichkeiten. Immer gedreht mit dem Verständnis der Wissenden, etwa über den Kameramann Michael Ballhaus, über den Weltstar Anthony Quinn, über ihre von ihr sehr bewunderte Kollegin Katja Riemann. Und all diese Filme zeichnet die Neugier der Vera Tschechowa aus. Sie hat nie Nabelschau betrieben, sie hat nicht sich als Dokumentaristin, wie wir das heutzutage leider viel zu oft erleben, in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Menschen, die sie gefragt hat, darf ich über dich einen Film drehen? Sie hatte eine ungeheure Wachheit gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. Das hatte auch damit zu tun, dass ihre Großmutter Olga Tschechowa ein Ufa-Star, ein Star der Nazi-Zeit war, die es nie verleugnet hat, eine gute Freundin von Adolf Hitler gewesen zu sein. Sie war oft Hitlers Tischdame. Und Vera wusste von Kindheit an, es gibt keine unpolitische Kunst. Und sie hat ganz bewusst, glaube ich, sehr oft geschaut, wie kann ich dezent, leise, intelligent, auch politisch wirken. Und das zeichnet diese von ihr inszenierten Dokumentarfilme aus.
Sie sind ihr ja auch mal persönlich begegnet. Was ist da haften geblieben?
Ja, in Erinnerung an eine tolle Mischung aus Charme, auch Koketterie, das von ihr mit Augenzwinkern, aber vor allem, ja, das Stichwort Neugier nochmal. Ich kannte Vadim Glofner durch ihn kennengelernt, und nicht ich, der Journalist, hat dann Fragen gestellt, sondern sie hat mich, den sehr viel jüngeren Mann, gefragt, wie ich die Teilung Deutschlands auf der anderen Seite der Mauer erlebt habe beispielsweise. Das hat sie wahnsinnig interessiert. Sie war ungemein wissbegierig. Sie war sehr selbstbewusst. Sie hat, wie schön, das Alter nicht weggelogen, sondern hat dazu gestanden. Und als ich heute von ihrem Tod erfahren habe, da war das Erste, was mir einfiel, Mensch, Vera Tschechowa, das war wirklich eine Dame von Welt. Sie war weltläufig, sie war eine Lady, aber diese Lady war ein Tramp, hellwach, immer kritisch, sehr gebildet und immer geradezu erkundungssüchtig.
Peter Klaus über die Schauspielerin und Regisseurin Vera Tschechowa, die mit 83 Jahren gestorben ist. Vielen Dank dafür.
Ich danke.
Und ihren letzten Auftritt, den hatte sie übrigens in Rosa von Praunheims Dokudrama über Rex Gildo. Es wurde lange angekündigt und immer wieder aufgeschoben, aber morgen erscheint nun wirklich das vierte Album der britischen Band The Libertines mit diesem Song Shiver. Vor gut 20 Jahren verkörperte die Band einen zügellosen Lebensstil und romantische Entäußerung. Drogenkonsum und das Leben des Sängers und Songschreibers Peter Doherty waren Futter für die britische Boulevardpresse. Nach ein paar anderen Kunstprojekten hat sich Doherty jetzt nochmal mit seiner alten Band zusammengetan. Und für ein Treffen mit Robert Rothiefer hatte er auch Zeit.
Vor anderthalb Jahren saßen Peter Doherty und sein alter Verbündeter Carl Barrett zusammen in einem Studio auf Jamaika und versuchten Songs zu schreiben, die die Lebensgeister ihrer eingeschlafenen alten Band wieder zum Erwachen bringen würden. Kein Wunder, dass ihnen dabei Zeilen über die letzten Träume sterbender Soldaten in den Sinn kamen. Ein Vierteljahrhundert zuvor hatten die beiden die Libertines gegründet. Jetzt in ihren 40ern holten die Gedanken an die eigene Sterblichkeit sie ein. Doherty erinnert sich an den Moment.
Da blies ein ziemlich wüster Wirbelsturm. Das Studio hatte große Fenster und ständig prallten Vögel an die Scheiben. Es war ziemlich unheimlich. Und im Hintergrund dazu lief im Fernsehen die Berichterstattung über den Tod von Queen Elizabeth. Das gab uns Stoff für den Song Shiver.
The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl gone away.
Vom letzten König des sterbenden Empire singen die Libertines da und von den Menschenschlangen, die sich darum anstellten, noch einmal das Old Girl zu sehen, das sie verlassen hatte. Eine zerfledderte Flagge fällt zu Boden. Es ist wieder einmal Krönungstag. Das morbide Albion friert im kalten Wind. Die poetischen Vokabeln, aus denen die Libertines ums Millennium herum ihren magischen Mythos spannen, sind hier nach wie vor präsent. Das gute Schiff Albion fährt immer noch der Verheißung von Arkadien hinterher. Und diese Kontinuität soll wohl darauf hindeuten, wo Peter Doherty das historische Verdienst seiner Band sieht. Nämlich wie die Libertines einst die Liebe zur Lyrik vermittelten und so zu einer coolen Sache machten.
Die schiere Menge an Typen, die uns verloren gegangen wäre. Sie hätten auf den Barrikaden der Lyrik nicht die durch Körper und Seele strömende Macht der Dichtung erfahren. Die Leute sagen zu mir andauernd so Sachen wie: Pete, ich wurde in der Schule nicht zusammengeschlagen, weil du dafür gesorgt hattest, dass man als Junge Poesie mögen durfte.
Dabei war der Poesiebegriff der Libertines immer schon ein zutiefst nostalgischer. Selbst zu Zeiten ihres dritten Albums Anthems for Doomed Youth kultivierten sie noch Referenzen an Dichter des britischen Kolonialreichs und des Ersten Weltkriegs wie Rudyard Kipling und Wilfred Owen. Seither hat der nationalistische Eifer des Brexit dieser romantischen Obsession allerdings gründlich die Unschuld geraubt. All Quiet on the Eastern Esplanade, der Name des neuen Libertines-Albums, bezieht sich auf All Quiet on the Western Front, die englische Übersetzung von Erich Remarques Weltkriegsroman Im Westen nichts Neues. Aber die Eastern Esplanade aus dem Titel ist konkret eine Straße in der Seestadt Margate, direkt an der südostenglischen Küste, wo die Libertines, die Albion Rooms, ihr eigenes Hotel samt Studio betreiben. Oh Shit, einer von Carl Barrett's Rocksongs, die sich von Reunion zu Reunion immer deutlicher von der feineren Klinge Peter Dohertys und dessen Hang zum Balladesken abheben. Ach du Scheiße, lass uns ein bisschen Geld machen, gerade genug, um durchzukommen, singt Barrett da und spricht damit nicht bloß für seine eigene Band. Denn in Margate trifft viel örtliche Armut auf in Schlauchbooten übers Wasser gekommene Asylsuchende und eine vor den hohen Wohnkosten aus London geflohene Kreativberufsbohème. In der exzessiven Welt der Libertines war das Altwerden nie vorgesehen. Auf ihrem vierten Album kehren sie nun als relativ ernüchterte, gereifte Männer zurück, die die Welt um sich herum nicht mehr ganz verstehen. Gerade darin liegt aber auch ein origineller Charme. Wer sonst würde Songs wie Night of the Hunter schreiben, ein Lied über einen jungen Messerstecher auf dem Weg ins Gefängnis, das sich sein Leitmotiv aus Tschaikowskis Schwanensee borgt? Der Poet Peter Doherty schreibt seine Verse heutzutage allerdings nicht mehr mit dem eigenen Blut, sondern aus der Distanz des Beobachters. Denn er selbst wohnt ja längst nicht mehr auf dem sinkenden Schiff Albion, sondern mit Frau und Kind in der französischen Normandie, drüben auf der anderen Seite des Ärmelkanals.
All Quiet on the Eastern Esplanade, so heißt das neue Album der Band The Libertines, das an diesem Freitag erscheint. Wir sind vorbereitet. Neue Feuilletons gibt's auch, gedruckte, gesichtet von Klaus Pokatzki.
Als täglicher Radiohörer des Kulturprogramms zähle ich die Minuten. Meistens reicht eine, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Man könnte Wetten damit gewinnen, meint der Schriftsteller Michael Mahr. Wann wird das fatale Wörtchen fallen, das wir hier aus Platzgründen S nennen? Wir haben hier Platz und sagen, das ist einfach spannend. Ein Fußballmatch ist es, wenn kurz vor Spielschluss der Ausgleich fällt und das Elfmeterschießen bevorsteht. Die Ziehung der Lottozahlen ist es, wenn wir schon drei richtige haben. Und weiter? Die Bedeutung eines Wortes verändert sich durch den Sprachgebrauch. Sie ist nicht für alle Zeiten festgelegt, erinnert uns Michael Mahr an unseren täglichen Sprachgebrauch. Wer heute cool sagt, denkt nicht an Minustemperaturen. Wer geil sagt, nicht an tierische Triebe. In diesem Sinne ist das S-Wort im Begriff, seine Bedeutung zu verschieben und an die Stelle des alten Onkels interessant zu rücken. Das ist auf jeden Fall spannend. Teenager in Amerika sind noch unglücklicher als anderswo auf der Welt. Die globale Glücksstudie der Vereinten Nationen und der Oxford-Universität hat diesen Befund kürzlich bestätigt, erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In einem Land mit riesigen Einkommensunterschieden, bei geringer sozialer Absicherung, muss sich der Kampf ums Überleben auch in der seelischen Gesundheit niederschlagen, schreibt Frauke Steffens aus New York. In den USA erleben allein 4,2 Millionen Teenager jedes Jahr eine Form von Obdachlosigkeit. 11,6 Millionen Minderjährige leben in Armut. Das sind 16% von ihnen. Das andere S-Wort, das uns dazu einfällt, ist hier leider nicht zitierfähig. Hoffentlich müssen wir es nicht dauernd sagen, wenn im November ein neuer Präsident in den USA gewählt wurde. Als der Ukraine-Krieg losging, haben wir innerhalb von 2 Wochen Tickets für die ganze Familie nach Kanada gekauft, erzählt Blixer Bargeld. Weil ich in meinem grenzenlosen Pessimismus natürlich davon ausgegangen bin, dass sich das radikal verschlimmert, dass sich das ausweitet. Da hatten wir schon mal unseren Ausweg gebucht, sagt der Sänger der Band Einstürzende Neubauten im Interview mit der Süddeutschen. Geboren ist er als Hans Christian Emmerich. Ich habe den Namen Bargeld zu einem offiziellen deutschen Namen gemacht. Meine Frau heißt so und mein Transsohn heißt so. Die heißen beide Bargeld, offiziell im deutschen Pass, berichtet er stolz. Es kommt nur auf den Willen an. Es kommt nur darauf an, was man will und nicht irgendwelche biologischen Faktoren, ist er überzeugt, seitdem sein Kind auf der Suche nach einem eigenen Geschlecht ist. Jetzt kommt das halt so raus. Von mir hat er 100% Unterstützung. Es ist weder für ihn noch für mich oder meine Frau eine einfache Geschichte, weil er ja auch erst ganz am Anfang seines Weges steht. Da sind ja noch diverse Entscheidungen zu treffen. Und wahrscheinlich stehen auch diverse Probleme noch an. Aber Support ist da. Solche elterliche Liebe schätzt nicht jeder. Toleranz ist auch für manche Partei ein Fremdwort. Die Ärzte veröffentlichen eine Single zur Europawahl 2024, steht in der Tageszeitung Taz. Mit ihrem Song »Demokratie« ruft die Band ihre HörerInnen dazu auf, zur Wahl zu gehen und ein Kreuz gegen Hakenkreuze zu machen. Das letzte Wort hier soll aber Blixer Bargeld haben. Welche Wörter spricht er gerne aus? Pestalozzi, das spricht sich einfach wunderbar.
Klaus Pukatzki mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.